Diaspora International. Die eine Welt aus vielen Perspektiven.
Willkommen zum Friedensforum Elora International, zur Sendung der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen DFGVK. Bei uns geht es heute um eine Bedrohung, die wir gerne verdrängen, obwohl oder gerade weil sie jeden Tag über uns schwebt. Die Bedrohung durch Atomwaffen.
Die USA und die NATO haben niemals an keiner Stelle den Ersteinsatz nuklearer Waffen ausgeschlossen, sondern im Gegenteil explizit erklärt, dass sie sich den Ersteinsatz, den First Use dieser Waffen vorbehalten bei strategischen, auch nicht nuklearen Angriffsszenarien. Auch die Russen sagen heute, wir schließen explizit den Ersteinsatz von Nuklearwaffen nicht mehr aus, und zwar auch für den Fall, dass die NATO oder wer auch immer ein potenzieller Gegner, dass da keine Atomwaffen gegen uns eingesetzt worden sind. Aber wenn sozusagen die physische Existenz des Staates auf dem Spiel steht, dann sind wir bereit, Atomwaffen einzusetzen.
Jürgen Rose, Oberstleutnant AD und Mitglied beim Darmstädter Signal, einer Vereinigung von Bundeswehrsoldaten, die sich kritisch mit der herrschenden Sicherheitspolitik auseinandersetzen. Wir sprechen in dieser Sendung mit ihm darüber, wie groß die Gefahr eines Atomkriegs heute ist, warum in Deutschland nach wie vor Atomwaffen stationiert sind und wo man ansetzen müsste, um atomare Abrüstung zu erreichen. Unser Thema heute: die nukleare Gefahr, Atomwaffen als Bedrohung unserer Sicherheit. Diese Sendung ist zu großen Teilen schon einmal bei Lora München gelaufen, am 3. September. Es gibt heute aber einige aktuelle Ergänzungen zum Thema. Am Mikrofon Harald Will. Vor 3 Monaten war wieder einmal ein trauriger Jahrestag zu Beginn. Am 6. August war es genau 73 Jahre her, dass die japanische Stadt Hiroshima durch den Abwurf einer Atombombe dem Erdboden gleichgemacht wurde. Der Angriff fand statt am 6. August 1945. 3 Tage später, am 9. August, fiel eine weitere Atombombe auf die Stadt Nagasaki. Über 200.000 Menschen kamen bei den Angriffen ums Leben, sofort oder in den Wochen und Monaten danach. Jedes Jahr wird am 6. August bei Veranstaltungen weltweit an die Atombombenabwürfe des Jahres 1945 erinnert. Auch in München gab es eine solche Veranstaltung, eine Kundgebung in der Fußgängerzone. Bei der Kundgebung wurden unter anderem Texte von Menschen verlesen, die das Inferno von Hiroshima und Nagasaki überlebt haben. Zum Beispiel auch dieser Erlebnisbericht.
Suzumo Kimura, Junge, damals 5. Klasse. Am nächsten Tag gingen mein Vater und meine Mutter fort, um meine Schwester zu suchen, fanden sie jedoch nicht. Am Nachmittag begleitete ich meinen Vater. Wir gingen an der Flussböschung entlang und sahen Schuljungen und Mädchen im Alter meiner Schwester in Gruppen zusammenliegen, viele schon im Sterben. Wir konnten nichts für sie tun. Auch den nächsten Tag verbrachten wir mit der Suche nach meiner Schwester. Die Schüler auf der Schlussböschung vom Tag vorher konnten jetzt nicht mehr sprechen und sahen uns sehnsüchtig an. Viele, die gestern noch gelebt hatten, waren tot. Als wir weitergehen wollten, sagte eine leise Stimme: Lebt wohl.
Die Kundgebung am 6. August in der Fußgängerzone war nicht nur dem Gedenken an die Opfer der Atombombenangriffe in Japan gewidmet. Es ging auch darum, an die Bedrohung durch Atomwaffen in der Vergangenheit und in der Gegenwart zu erinnern. Schließlich hat diese Bedrohung die Jahrzehnte des Kalten Krieges geprägt und sie besteht noch immer, bis auf den heutigen Tag. Wolfgang Blaschka vom Münchner Friedensbündnis machte das bei der Kundgebung deutlich.
Wir begehen diesen Tag zum einen im Gedenken an die Opfer und zum anderen aber auch zur Mahnung davor, dass Atomwaffen nicht nur nicht verschrottet werden, sondern dass Pläne bestehen, diese sogar zu modernisieren. Sprich, ihre Reichweite zu vergrößern, ihre Sprengkraft variabler zu gestalten und sie letztlich als taktische Gefechtsfeldwaffen einsetzen zu können, um somit die Hemmschwelle zum Einsatz von Atomwaffen zu senken. In der Hoffnung, dass die gegnerische Seite, die davon betroffen sein würde, nicht gleich in den großen nuklearen Schlagabtausch eintritt. Das ist natürlich eine Illusion. wo Atomwaffen eingesetzt werden, dort wird auch nuklear geantwortet. Also weg mit diesen Atomwaffen und hin zu einer atombombenfreien Welt. Es gibt keinerlei Grund, Atomwaffen überhaupt vorzuhalten. Ganz im Gegenteil, die Welt stand schon mehrfach während des Kalten Krieges am Rande des nuklearen Abgrunds. Es ist nur einerseits dem Glück, andererseits aber auch der Umsicht der Menschen zu verdanken, dass sie bisher nie eingesetzt wurden. Nur solchen Menschen und eben auch dem Zufall verdanken wir, dass die Waffe des Kalten Krieges bisher nie eingesetzt werden konnte. Und dabei soll es auch bleiben. Und deswegen stehen wir heute hier und erinnern an den ersten Einsatz von Atomwaffen 1945 am 6. August in Hiroshima und am 9. August in Nagasaki.
Wolfgang Plauschka vom Münchner Friedensbündnis hat gerade schon daran erinnert. Atomwaffen sind nicht nur eine Gefahr, weil es Mächtige gibt, die mit ihnen unter Umständen Krieg führen wollen. Sie sind auch eine Gefahr, weil Missverständnisse oder eine Verkettung unglücklicher Umstände zu einem Atomangriff führen können. In der Vergangenheit gab es eine Reihe von Fällen, in denen das beinahe passiert wäre. Jürgen Rose von der Soldatenvereinigung Darmstädter Signal nennt Beispiele.
Die Gefahr ist von Anfang an gegeben gewesen. Die Gefahr ist praktisch so alt, wie Atomwaffen selber es sind. Wir hatten während des Kalten Krieges sowohl in Russland als auch in den USA mehrere extrem gefährliche Vorkommnisse. Eines der bekanntesten Ereignisse war 1983 auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, als ein sowjetischer Oberstleutnant namens Stanislav Petrov sehr klug und sehr gelassen und überlegt reagierte angesichts eines Frühwarnalarms und eben sich zunächst mal seine eigene Einschätzung verschaffte dessen, was da vor sich ging und dann davon Abstand genommen hat, einen Atomalarm auszulösen, der unter Umständen natürlich dann einen umfassenden nuklearen Krieg nach sich gezogen hätte. Da war es eben so, dass sich eine Konstellation ergab, die bei den Infrarotsensoren der Frühwarnsatelliten die Anzeige erzeugten, als würden also praktisch Raketen gestartet und die heißen Triebwerke angezeigt. In Wirklichkeit war es also nur eine spezifische Konstellation, dass Licht eben, Sonnenlicht so auf die Sensoren gelenkt wurde, dass das praktisch zu einer Verwechslung führte. Und 1979 beispielsweise wurde ein Übungstonband, also eine Magnetaufzeichnung eines Übungsszenarios in die Frühwarnsysteme der US-Kontrollsysteme eingespeist und sorgte da dort für gewaltige Irritationen. Man hat also zeitweilig tatsächlich gedacht, es findet da ein sowjetischer Nuklearwaffenangriff statt. Und das konnte also erst in letzter Minute aufgeklärt werden. Und das zeigt auch, dass solche Gefahren aus grundsätzlichen technologischen Gegebenheiten heraus nie hundertprozentig auszuschließen sind. Es können auch Fehler in Computerchips, auch das hat es schon gegeben, sein, die solche Fehlalarme auslösen. Alles schon vorgekommen. Es gibt keine technischen Systeme, die von Menschenhand geschaffen worden sind, die einfach perfekt sind. Und natürlich kann es dann in diesen nuklearen Waffensystemen, die sehr komplex sind, in der Führung, der Kontrolle und so weiter, kann das natürlich jederzeit auch passieren.
Das Atomwaffenarsenal auf der Welt ist noch immer riesig groß. Weltweit gibt es rund 15.000 nukleare Sprengköpfe. Etwa 90% davon besitzen die Großmächte USA und Russland. Der Rest verteilt sich auf die anderen Staaten, die auch Atomwaffen haben. Großbritannien, Frankreich, China, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea. Würde auch nur ein Teil des existierenden Atomwaffenarsenals eingesetzt, würden innerhalb von wenigen Minuten Millionen Menschen ihr Leben verlieren und die Erde würde zu einem unbewohnbaren Planeten. Dieser Tatsache ist sich auch Jürgen Rose vom Darmstädter Signal bewusst und er ist deshalb für konsequente Abrüstung der Nuklearwaffen. Dennoch weist er darauf hin, dass früher der atomare Wahnsinn noch schlimmer war. Zu Zeiten des Kalten Krieges gab es nämlich wesentlich mehr Sprengköpfe als heute. Davon ist in den letzten Jahrzehnten ein großer Teil aus den Depots verschwunden, vor allem als Folge von Abrüstungsverträgen. Eine bemerkenswerte Entwicklung, findet Jürgen Rose.
Vielleicht ist ganz interessant, dass natürlich in den Jahren seit dem Kalten Krieg eine massive Reduzierung der Arsenale stattgefunden hat. Also wir hatten auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges ungefähr 70.000 Atomwaffen auf der Welt verteilt. Mittlerweile spricht man von knapp 15.000. Das ist schon eine drastische Reduzierung und damit einherging natürlich auch eine Reduzierung der Trägersysteme. Auch gemessen an der Zahl dessen, was früher in den Arsenalen war während des Kalten Krieges, ist das eine bemerkenswerte Reduzierung.
Die Reduzierung ist bemerkenswert, aber die Gefahr ist nicht sehr viel geringer, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das ist sogar in einer gewissen Weise paradox, weil je geringer die Arsenale werden, desto höher kann das Risiko werden, dass eine Seite versucht, dann mit einem tatsächlichen Erstschlag, einem First Strike, das gesamte gegnerische Nuklearwaffenpotenzial auszuschalten. Das kann man sich auch ganz leicht plausibel machen, wenn man also davon ausgeht, damals zu Zeiten des Kalten Krieges, Sowjetunion und USA hatten jeweils 35.000 Gefechtsköpfe. Das waren also 35.000 Ziele. Heute hat jede Seite noch etwa 1550 im Einsatz. Das heißt, die Zahl der Ziele hat sich von 35.000 auf 1500 reduziert. Und schon vor vielen Jahren haben zwei amerikanische Forscher einen bemerkenswerten Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel The End of MAD, also das Ende der Mutual Assured Destruction, der gegenseitig gesicherten Zerstörungsfähigkeit, und haben einfach mal durchgerechnet und das dem Publikum vorgerechnet, dass die USA die Fähigkeit besaßen, tatsächlich mit einer sehr, sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit einem tatsächlichen First Strike das russische Atomwaffenpotenzial, was eben sehr geschrumpft war, auszuschalten und dann die Russland keine Möglichkeit mehr gehabt hätte, mit einem Zweitschlag zurückzuschlagen. Und damit ist die nukleare Abschreckung natürlich am Ende. Und das ist eine Situation, die extrem gefährlich ist, weil sie natürlich extrem instabil ist.
Wie sieht denn die aktuelle Strategie der USA aus für den möglichen Einsatz von Atomwaffen? Unter Präsident George W. Bush hieß es noch, Atomwaffen könnte man auch gegen Staaten einsetzen, die keine solchen Waffen besitzen. Unter Obama wurde das dann eingeschränkt. Jetzt ist Donald Trump Präsident. Welche Voraussetzungen gelten denn unter seiner Präsidentschaft für den Einsatz von Atomwaffen?
Ja, da gilt im Grunde genommen das, was für nahezu alle Politikfelder gilt unter Donald Trump. Er ist dabei, alles zu revidieren, was unter Obama politisch gegolten hat, und unter anderem eben auch die Nuklearstrategie, den Umgang mit nuklearen Waffen und dem nuklearen Potenzial. Er hat im Februar dieses Jahres kam diese Nuclear Posture Review an die Öffentlichkeit. Das heißt also eine Analyse und eine Bewertung, Neubewertung des ganzen Komplexes Nuklearwaffen durch die Trump-Administration. Die ist gekennzeichnet durch erhebliche Veränderungen. Unter Obama beispielsweise hieß es ja, wir wollen keine neuen Nuklearwaffen. Wir wollen auch die Einsatzmöglichkeiten für Nuklearwaffen einschränken. Das heißt, die Bedeutung, die Nuklearwaffen beigemessen werden sollte unter Obama, war sehr viel geringer als jetzt unter Trump. Obama hat beispielsweise auch eine berühmte Rede in Prag gehalten, wo er seine Vision von der nuklearwaffenfreien Welt verkündete. Davon ist überhaupt gar keine Rede mehr. Im Gegenteil, unter Trump nimmt die Bedeutung von Nuklearwaffen zu. Und eines der wichtigsten Elemente besteht darin, dass man kleinere Nuklearwaffen entwickeln will und zum Einsatz bringen will, die Kollateralschäden minimieren sollen. Es geht darum, im Grunde genommen Nuklearwaffen zu schaffen, die auf dem Gefechtsfeld einsetzbarer sind als die riesigen Nuklearwaffen, die jetzt sich in den Arsenalen befinden. Also die Amerikaner haben immer noch Bomben, strategische Bomben für die Bomberflugzeuge im Arsenal von 1,2 Megatonnen, also 1,2 Millionen Tonnen.
Das sind Vielfaches der Hiroshima-Bombe, ne?
Genau, Hiroshima und Nagasaki, das waren Waffen um die 12 Kilotonnen, was dazu geführt hat, dass jeweils 100.000 Leute und eine ganze Stadt platt gemacht worden war. Also das waren mitnichten kleine Waffen. Heute geht es aber genau darum, das wird heute als kleine Waffe bezeichnet. Also die Mini-Nuke muss man sich nicht als eine, sagen wir mal, etwas verstärkte konventionelle Artilleriegranate vorstellen, sondern die Mini-Nuke, das ist das, was wir in Hiroshima und Nagasaki bereits gesehen haben. Und also jetzt unter der Trump-Administration soll es darum gehen, mit Hilfe sozusagen der Nagasaki- und Hiroshima-Waffen Krieg führbar zu machen, Atomkrieg führbar zu machen. Ein absolut aberwitziges Konzept, aber trotzdem hochgefährlich.
Thema Modernisierung von Atomwaffen. Die beiden Großmächte modernisieren. Zunächst nochmal zu den USA. Die haben schon vor Jahren eine Modernisierung beschlossen. Die soll nach offiziellen Zahlen ungefähr 350 Milliarden Dollar kosten, verteilt über 10 Jahre. Was wird denn da alles modernisiert?
Ja, also diese Modernisierungsprogramme erstrecken sich auf die gesamte nukleare Infrastruktur. Also das sind die Gefechtsköpfe, damit fängt es mal an, dass neue Gefechtsköpfe, präzisere Gefechtsköpfe konstruiert werden. Die Trägersysteme werden modernisiert. Dann natürlich die gesamte Führungs- und Kontrollinfrastruktur. Man muss ja sozusagen immer sicherstellen, dass in jeder Situation, auch wenn schon nukleare Waffen eingesetzt werden, man die Kontrolle über sein Arsenal behält und die Fähigkeit behält, dieses Arsenal auch einzusetzen. Das ist extrem aufwendig. Also für diese gesamte nukleare Infrastruktur wird natürlich dieses Geld ausgegeben.
Die zweite große Atommacht neben den USA ist Russland. Westlichen Angaben zufolge verfügt Russland über knapp 7000 Atomwaffen. Etwa 2000 davon sind nach Expertenschätzungen einsatzfähig. Die Führung in Moskau sieht die Atombewaffnung als unbedingt notwendig an. Für die Sicherheit des Landes und für den Großmachtstatus von Russland. Ein wichtiges Ziel der russischen Regierung ist es deshalb auch, bei den Nuklearwaffen technisch mit den USA Schritt zu halten und möglichst die atomare Parität zu sichern. Auch für die Nuklearstrategie Russlands spielt die Orientierung am potenziellen Gegner USA selbstverständlich eine wichtige Rolle. In den Planungsstäben der russischen Armee, sagt Jürgen Rose, der Militärexperte, werden die Entwicklungen in den USA sehr genau verfolgt.
Ich hatte ja von der Analyse von zwei US-Wissenschaftlern gesprochen. Also das haben sicherlich auch die Russen gelesen, diese Analyse, und festgestellt, hoppla, das wird sehr instabil, das, was wir eigentlich an nuklearer Abschreckung da haben, das ganze System. Dadurch fühlten sich die Russen natürlich bemüßigt zu sagen, okay, wenn schon nicht auf Null abgerüstet wird und wir vor dem Problem stehen, ein System gegenseitiger gesicherter Abschreckung stabil halten zu müssen, dann müssen wir natürlich auch unsere Potenziale dazu befähigen. Und das führte dann unter Putin dazu, dass in Russland wieder mehr Gewicht auf die Modernisierung nuklearer Arsenale gelegt wurde. Man hat also Interkontinentalraketen beweglich gemacht. Sie stehen nicht nur wie bei den Amerikanern in Silos, das sind ja feste Ziele und da kennt man die Koordinaten natürlich ganz genau und dann kann man sie auch ganz präzise versuchen zu bekämpfen und zu treffen. Das geht mit Atomraketen, die ich natürlich dann irgendwo in der Taiga rumfahre, ist das sehr, sehr viel schwieriger.
Und das ist der Modernisierungsprozess in dem Fall?
Das ist einer der Faktoren. Dann hat auch die Russen bauen neue strategische Nuklear-U-Boote für den Verschuss von seegestützten Interkontinentalraketen. Sie modernisieren auch ihre Bomberflotten. Also im Prinzip sind das Prozesse, die ähnlich ablaufen wie den USA. Vielleicht begleitet noch von, ja, könnte man sagen, ein wenig Bombast und Propaganda. Also Putin hat eine Mordsrede gehalten dieses Jahr in Moskau bei der Parade auf dem Roten Platz und hat da neue Nuklearwaffen mit unbekannten, bisher nicht gekannten Fähigkeiten angepriesen, wobei allerdings relativ unklar ist, was da tatsächlich technisch machbar ist und dahinter steckt und was nicht. Es zielte auf das eigene Publikum vor allen Dingen auch ab, vor dem Hintergrund der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen. Putin wollte also als ein Präsident dastehen, der die Überlebensfähigkeit, die Großmachtposition Russlands garantieren kann.
Was ist denn sozusagen der strategische Geist jetzt hinter der russischen Atombewaffnung? Also gibt es zum Beispiel in der russischen Führung dann auch so Überlegungen, unter Umständen Atomwaffen als erste einzusetzen?
Das ist ein bemerkenswerter Unterschied in den strategischen Doktrinen sowohl der USA, / der NATO und damals der Sowjetunion, heute Russlands. Die USA und die NATO haben niemals an keiner Stelle den Ersteinsatz nuklearer Waffen ausgeschlossen, sondern im Gegenteil explizit erklärt, dass sie sich den Ersteinsatz, den First Use dieser Waffen vorbehalten und zwar immer entsprechend der strategischen Lage und militärischen Lageanalyse. Und sie haben gesagt, okay, wenn also jetzt zum Beispiel auch in dem Nuclear Posture Review hat Trump das wieder betont, dass die USA durchaus geneigt sind, Nuklearwaffen einzusetzen bei strategischen, auch nicht nuklearen Angriffsszenarien. Also man kann sich da Cyberwar vorstellen oder Angriffe auf die Infrastruktur oder auf die Bevölkerungszentren. Das war also integraler und ist integraler Bestandteil der amerikanischen und der NATO-Strategie der First Use von Nuklearwaffen. Zu sowjetischen Zeiten, noch unter dem Präsidenten Gorbatschow, gab es mal eine explizite Ersteinsatzverzichtserklärung. Das ist ein Stück weit unter dem Eindruck der indolenten Haltung der NATO und der Amerikaner sozusagen teilweise unter Putin wieder revidiert worden. Und zwar hat sich die russische Nuklearstrategie da einfach der NATO-Strategie und der amerikanischen Strategie angenähert. Auch die Russen sagen heute, wir schließen explizit den Ersteinsatz von Nuklearwaffen nicht mehr aus. Und zwar auch für den Fall, dass die NATO oder wer auch immer ein potenzieller Gegner, dass da keine Atomwaffen gegen uns eingesetzt worden sind. Aber wenn sozusagen die physische Existenz des Staates auf dem Spiel steht, dann sind wir bereit, Atomwaffen einzusetzen. Interessant dabei ist, dass sich diese Position in Übereinstimmung mit einem Urteil des Internationalen Gerichtshofs befindet aus dem Jahr 1996. Da hat nämlich der IGH mal über die Völkerrechtskonformität von Nuklearwaffen und der Drohung des Einsatzes mit Nuklearwaffen entschieden. Und es gab da so eine ganz knappe Mehrheit dann mit einer Stimme. Und da hat dann der IGH festgestellt, ja, der Einsatz von Atomwaffen, der ist völkerrechtswidrig, aber, und die Drohung auch, aber mit einer Ausnahme, wenn die Existenz des Staates auf dem Spiel steht, so als allerletztes Mittel, muss es sozusagen noch erlaubt bleiben. Das ist also die momentane völkerrechtliche Beschlusslage. Und interessanterweise an diese Beschlusslage scheinen sich die Russen mit ihrer Doktrin eher zu halten und dichter zu halten als die USA und die NATO.
In der NATO gibt es das Modell der sogenannten nuklearen Teilhabe. Das heißt, bestimmte NATO-Mitglieder haben keine eigenen Atomwaffen, aber sie sollen im Ernstfall solche Waffen einsetzen. Zum Beispiel, indem sie Atombomben von ihren Flugzeugen abwerfen lassen. Auch Deutschland ist mit von der Partie bei der nuklearen Teilhabe. Die Sprengköpfe, die für den Einsatz im Ernstfall vorgesehen sind, lagern auf dem Luftwaffenstützpunkt Büchel in der Eifel. Es sollen 20 sein, die genaue Zahl ist geheim. Die Friedensbewegung in Deutschland fordert schon lange den Abzug der Bomben aus Büchel. Klaus Schreer vom Bündnis gegen Krieg und Rassismus, dazu bei der Kundgebung am 6. August.
Entgegen dem Mehrheitswillen der Bevölkerung und trotz eines parteiübergreifenden Beschlusses des Bundestages im Jahr 2010 hält die Bundesregierung weiterhin an der Stationierung der US-Atomwaffen in Deutschland fest und lässt die Bundeswehr regelmäßig den Atomwaffeneinsatz für den Ernstfall trainieren. Und mit der Zustimmung der Bundesregierung werden jetzt die in Büchel stationierten US-Atomwaffen modernisiert. Was harmlos klingt, heißt konkret, die derzeitigen B-61-Bomben sollen durch eine völlig neue Version mit erweiterten Einsatzfähigkeiten ersetzt werden. Durch zielgenaue, elektronisch gesteuerte und gelenkte Atomwaffen mit variabler Sprengkraft und vergrößerter Reichweite. Der Zweck der Einführung dieser Atomwaffen ist, sie sollen die Hemmschwelle für einen Atomwaffeneinsatz senken und einen auf Europa begrenzten Atomkrieg ermöglichen. Mit diesen neuen Waffen, darauf spekulieren die Atomkriegsstrategen, ließe sich der Einsatz von Atomwaffen begrenzen und ein globaler, großer Atomkrieg verhindern. Und die USA blieben von einer atomaren Auseinandersetzung verschont. Ich finde, wir dürfen sie damit nicht durchkommen lassen. Atomwaffen raus aus Deutschland, das bleibt die zentrale Forderung der Friedensbewegung in der Bundesrepublik. Seit einigen Jahren schon erzählt uns die Bundesregierung das Märchen, dass für den Abzug der Atomwaffen die USA und die NATO zuständig seien. Eine billige Ausrede ist das, mit der sich die Bundesregierung aus der eigenen Verantwortung stiehlt. Die Wahrheit ist, ob Massenvernichtungswaffen in Deutschland stationiert werden, ob sich die Bundeswehr im Ernstfall an Atombombenangriffen beteiligt und dafür Trainingsflüge absolviert, das hat weder die US-Regierung noch die NATO zu entscheiden. Diese Entscheidungsbefugnis liegt ausschließlich bei der Bundesregierung. Unsere Forderung heißt deshalb, die Bundesregierung muss unverzüglich selbst handeln.
Handeln, das heißt, die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass die Stationierung der Atombomben in Büchel beendet wird. Denn diese Stationierung ist illegal, sagen Friedensgruppen, die sich für den Abzug der Bomben engagieren. Sie verweisen zur Begründung unter anderem auf das Urteil des Internationalen Gerichtshofes, das Jürgen Rose vorhin schon erwähnt hat. Danach ist der Einsatz von Atomwaffen im Prinzip völkerrechtswidrig. Und in Büchel sind Atomwaffen stationiert, die für einen Einsatz im Ernstfall vorgesehen sind. Frage an Jürgen Rose vom Darmstädter Signal. Wie ist das Bereithalten des atomaren Potenzials in Büchel zu bewerten?
Solange das nicht eingesetzt wird, sind es amerikanische Bomben unter amerikanischer Kontrolle. Die Bundeswehr und die Bundesrepublik Deutschland haben da sozusagen ihre Finger in dieser Situation im Frieden, solange die Waffen nicht eingesetzt sind, nicht im Spiel. Das Problem entsteht in dem Moment, wo diese Waffen tatsächlich zum Einsatz gelangen sollen. Denn da ist es so, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt eine amerikanische Bombe unter ein deutsches Flugzeug gehängt wird. Diese Bombe befindet sich zu dem Zeitpunkt, wo das Tornado-Kampfflugzeug startet, noch in amerikanischer Kontrolle. Aber während des Fluges erfolgt die Freigabe des Einsatzes und dann befindet sich die entsicherte Atombombe im Gewahrsam der deutschen Piloten unter einem deutschen Flugzeug. Und dann setzt die Bundesrepublik Deutschland sozusagen in eigener Autorität, natürlich autorisiert vom US-Präsidenten und vom NATO-Rat, unter eigener Kontrolle dann diese Atomwaffe ein. Und das ist ein Bruch des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages. Denn dort haben sich sämtliche Nuklearwaffenstaaten dazu verpflichtet, keinesfalls Atomwaffen und Atomtechnologie an andere Staaten weiterzugeben. Deswegen heißt es ja, nicht Weiterverbreitungsvertrag, Non-Proliferation Treaty. Aber in diesem Falle, wenn also diese amerikanische Bombe von deutschen Piloten, deutschen Flugzeugen eingesetzt wird, da erfolgt die Proliferation. Und das ist schlicht und einfach völkerrechtswidrig, weil es ja nicht automatisch so ist, dass im Kriegsfall das Völkerrecht, das Grundgesetz oder was auch immer, Recht und Gesetz, sind ja da nicht außer Kraft gesetzt. Ja, sondern diese ganzen Verträge und Gesetze, die gelten ja weiter, auch wenn Krieg ist. Und jetzt kann man natürlich sagen, auch die Vorbereitungshandlungen, also die Ausbildung der Piloten, das Bereitstellen der Kampfflugzeuge, das Bereitstellen der Möglichkeit überhaupt dieses völkerrechtswidrigen Einsatzes von Atomwaffen aus deutscher Sicht oder in Bezug auf Deutschland, ist natürlich auch illegal, wenn die Handlung an sich illegal ist. Da liegt der Kern des Problems. Da müsste man natürlich im Grunde genommen einhaken, was aber nicht passiert, weil die Bundesrepublik Deutschland und die Regierung beharrt auf der nuklearen Teilhabe. Wir haben damit ein Statusproblem. Ja, Deutschland ist in Europa zwar wirtschaftlich der führende Staat, auch in der Europäischen Union, ist aber sozusagen konfrontiert mit zwei europäischen Atommächten, nämlich Großbritannien und Frankreich. Und da existiert sozusagen ein Statusunterschied und den möchte man gerne sozusagen durch die nukleare Teilhabe kompensieren. Um es nochmal ganz klar zu machen, es ist nicht eine Frage, dass die Amerikaner unbedingt auf der Stationierung dieser Bomben hier in Deutschland beharren würden, sondern umgekehrt. Die deutsche Regierung führt die Bevölkerung hinters Licht, wenn sie sowas behauptet. Es ist die deutsche Bundesregierung, inklusive natürlich des Verteidigungsministeriums, was unbedingt auf der nuklearen Teilhabe, auch in Form der Stationierung von amerikanischen Nuklearwaffen auf deutschem Territorium beharrt. Alles andere ist eine glatte Lüge.
Wer die Forderung nach dem Abzug der Atombomben aus Büchel unterstützen will, kann das unter anderem durch die Unterschrift unter eine Petition. Sie wurde gestartet von 4 Friedensgruppen in München und läuft unter dem Motto No Nukes Germany. Die Petition richtet sich an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Sie werden aufgefordert, einen Beschluss des Parlaments herbeizuführen, demzufolge die nukleare Teilhabe Deutschlands beendet werden muss. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.nonukesgermany.de. Die Worte No Nukes Germany sind jeweils durch einen Bindestrich verbunden.
LoRa München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megahertz.
Die nukleare Gefahr, Atomwaffen als Bedrohung unserer Sicherheit. So heißt heute das Thema im Friedensforum in LoRa International. Ende der 80er Jahre gelang etwas, was in einer waffenstarrenden Welt großen Seltenheitswert hat. Tatsächliche Abrüstung. Im Dezember 1987 unterschrieben der US-amerikanische Präsident Ronald Reagan und Kreml-Chef Michail Gorbatschow ein Abkommen zur Abschaffung aller atomaren Mittelstreckenraketen und Marschflugkörper. Diese Waffen wurden dann auf beiden Seiten auch vertragsgemäß vernichtet. Das Abkommen, nach der englischen Abkürzung für Mittelstreckenwaffen, auch INF-Vertrag genannt, ist bis heute in Kraft. Aber möglicherweise nicht mehr lange. Denn US-Präsident Trump will das Abkommen nach mehr als 30 Jahren kündigen. Das erklärte er auf einer Wahlkampfveranstaltung Ende Oktober. Für die Welt wäre das ein neuer schwerer Schlag. Denn mit der Kündigung würde ein Vertrag zur Makulatur, der wenigstens etwas mehr Sicherheit geschaffen hat. Und mit der Kündigung würde ein Vertrag hinfällig, der erst nach einem langen Tauziehen zustande kam. Der Journalist Andreas Zumach, der sich viel mit Fragen der Abrüstung und Rüstungskontrolle beschäftigt, berichtete vor einem Jahr bei einer Veranstaltung in München darüber.
Diesem Abkommen vorausgegangen war eine 10-jährige intensive sicherheitspolitische, friedenspolitische Auseinandersetzung in diesem Land, in vielen anderen europäischen Staaten, wie wir sie wohl so nie vorher erlebt haben. Auslöser war, dass unser Bundeskanzler Helmut Schmidt 1977 die westliche Raketenlücke entdeckt hat angesichts der sowjetischen Rüstung mit SS-20-Raketen. Es folgte im Dezember 1979 der NATO-Doppelbeschluss oder Nachrüstungsbeschluss, wie auch immer. Dieser löste wiederum die größte Friedensbewegung in damals Westdeutschland, in vielen anderen europäischen Staaten auch, mit Verzögerung dann auch in der DDR. Und dieses Abkommen vom 8. Dezember 1987 war auch dann ein großer Erfolg der Friedensbewegung.
Für die Friedensbewegung steht fest, dass der INF-Vertrag erhalten werden muss, dass er unverzichtbar für den Frieden in Europa ist. Auch die Bundesregierung sieht das so, zumindest wenn man Verteidigungsministerin von der Leyen glaubt. Sie erklärte Ende Oktober, Zitat, »Für uns Europäer ist der INF-Vertrag ein Kernelement unserer Sicherheit.« Allerdings machte von der Leyen der russischen Regierung im gleichen Atemzug schwere Vorwürfe. Es gebe erhebliche Zweifel an der Vertragstreue der Russen, so die Ministerin. Und mit genau dieser Begründung, nämlich der, dass sich die Russen nicht vertragstreu verhielten, will nun US-Präsident Trump das Abkommen aufkündigen. Für die breite Öffentlichkeit kam Trumps Ankündigung wohl überraschend, für Kenner der Materie wie den Journalisten Andreas Zumach sicher nicht. Denn Zumach wies schon vor einem Jahr darauf hin, dass der INF-Vertrag bedroht ist und damit ein bedeutendes Beispiel für erfolgreiche Abrüstung.
Dieser Erfolg ist zunehmend gefährdet, weil beide Staaten, die USA und Russland, in ihren aktuellen Rüstungsprojekten diesen INF-Vertrag tatsächlich verletzen oder zumindest in der Wahrnehmung des jeweils anderen ihn verletzen. Das betrifft sowohl atomare neue Waffen, das betrifft aber auch das sogenannte Raketenabwehrprojekt der USA, das ja in Osteuropa stationiert wird. Und die große Gefahr besteht, dass dieser Vertrag kaputt geht, wie auch immer, aufgekündigt wird oder de facto so verletzt wird, dass er nur noch Makulatur ist. Und ich schließe nicht völlig aus, dass wir eine Neuauflage eines NATO-Doppelbeschlusses bekommen, also eine ähnliche Beschlussfassung wie im Dezember 1979, die also einen westlichen Aufrüstungsschritt praktisch beschließt, so wie damals mit dem Pershing II und dem Cruise-Missile, das aber kleidet in ein Verhandlungsangebot an die russische Seite. Alle NATO-Mitgliedstaaten haben ja ihre Diplomaten, ihre Botschafter und andere Diplomatinnen bei der NATO. Und es gibt sehr viele Anzeichen, dass die darüber zumindest hinter verschlossenen Türen, also ohne dass man sie namentlich zitieren kann, immer häufiger reden, dass das überlegt wird, dass man das für notwendig hält angesichts dessen, was man auf russischer Seite als Verletzung des Mittelstreckenvertrages wahrnimmt.
Es bleibt abzuwarten, ob die NATO tatsächlich einen neuen Doppelbeschluss fasst, also einen Beschluss zur Aufrüstung bei den atomaren Mittelstreckenwaffen, garniert mit einem Verhandlungsangebot an Moskau. Aber sollte die NATO das tun, dann, so befürchten Experten, wird das unweigerlich zu einem neuen Wettrüsten zwischen West und Ost führen. Äußerungen aus Moskau zu einem möglichen Ende des INF-Vertrages bestätigen solche Sorgen. Präsident Wladimir Putin warnte vor kurzem, die US-Regierung beschwöre mit einer Kündigung des Abkommens eine extrem gefährliche Situation herauf. Das Einzige, was uns dann noch bliebe, so Putin, ist ein Rüstungswettlauf. Soweit muss es nicht kommen, wenn Donald Trump und seine Hintersassen Vernunft annehmen und auf die Kündigung des INF-Vertrages verzichten. Es ist natürlich höchst fraglich, ob man auf eine Kehrtwende in Washington hoffen kann. Aber das allerletzte Wort ist noch nicht gesprochen. Der INF-Vertrag verlangt, dass bei einem Ausstieg aus dem Abkommen die andere Seite 6 Monate vorher offiziell informiert werden muss. Eine solche offizielle Ausstiegserklärung der USA gibt es bisher nicht. Bis Redaktionsschluss dieser Sendung lag sie jedenfalls nicht vor.
LoRa München auf der 92.4. Kein Kommerz auf Megahertz.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Sie hören immer noch das Friedensforum in LoRa International. Atomwaffen sind das Thema dieser Sendung. Bisher gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Staaten auf der Welt, die Atomwaffen besitzen. 9 sind es derzeit. Aber die Gefahr besteht, dass es mehr werden. Deshalb wurde schon in den 60er Jahren der sogenannte Atomwaffensperrvertrag ausgehandelt. Er legt fest, dass diejenigen Staaten, die Atomwaffen haben, diese nicht an andere weitergeben dürfen. In diesem Abkommen verpflichten sich die Atomwaffenbesitzer darüber hinaus, ihre eigenen Bestände abzurüsten. Eine Verpflichtung, die sie bisher nicht umgesetzt haben. Angesichts dessen entstand eine Initiative für ein umfassendes Verbot von Atomwaffen. Vorangetrieben wurde diese Initiative von ICAN, der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, einem Bündnis von Nichtregierungsorganisationen. Die Initiative hatte Erfolg. Nach intensiven Verhandlungen bei den Vereinten Nationen wurde letztes Jahr ein Vertrag über das Verbot von Atomwaffen geschlossen. 122 Staaten in der UNO stimmten für diesen Vertrag. Alle Atommächte und fast alle NATO-Mitglieder haben sich an den Verhandlungen zu dem Vertrag aber gar nicht erst beteiligt. Auch die Bundesregierung hat sich geweigert, an dem Verhandlungsprozess teilzunehmen. Wie schätzt Jürgen Rose von der Soldatenvereinigung Darmstädter Signal die Ablehnung des Atomwaffenverbots durch die NATO und die Nuklearwaffenbesitzer ein?
Was da gelaufen ist, ist natürlich absolut auf der einen Seite absolut verheerend und auf der anderen Seite natürlich sehr erhellend. Weil zu Beginn der 60er Jahre wurde der Non-Proliferation Treaty, der nukleare Nicht-Weiterverbreitungsvertrag, beschlossen. Und das Kalkül oder der Deal, würde man in Trumps Worten sagen, der da drin steckte, war folgender. Nämlich, dass die Nuklearwaffenmächte sich verpflichten, ihre Arsenale abzurüsten, und zwar komplett. Und auf der anderen Seite die nicht-Nuklearwaffen besitzenden Staaten darauf verzichten, sich dieses Mittel zu verschaffen. Das war der Deal. Wir wissen bis heute, dass der größte Teil der Vertragspartner sich an dieses Abkommen hält, nämlich die, die keine Atomwaffen haben. Und diejenigen, die welche haben, sich eben nicht dran halten, weil sie überhaupt nicht geneigt sind, ihre Arsenale komplett abzurüsten. Es wurde zwar reduziert, durchaus signifikant reduziert, aber nicht auf null. Und die ganzen Modernisierungsprogramme, die sollen ja für die kommenden Jahrzehnte bis ans Ende dieses Jahrhunderts auf jeden Fall weiterlaufen. Und jetzt kommt natürlich mit ICAN eine Organisation daher, die eine Initiative ergreift und sagt, wir kommen da nicht weiter. Weil ganz offensichtlich ist, dass die kernwaffenbesitzenden Staaten sich nicht an ihre Verpflichtungen zu halten gedenken. Wir müssen das ähnlich machen wie mit anderen Waffenkategorien. Wir müssen Atomwaffen ächten. Das heißt, wir müssen sie verbieten. Und da ist es jetzt da wiederum sehr signifikant, dass alle die, die Atomwaffen haben und diejenigen, die mit diesen Staaten verbündet sind, sich weigern, überhaupt darüber zu verhandeln. Damit wird ja der Unwille, die eingegangenen völkerrechtsvertraglichen Verpflichtungen aus dem Kernwaffensperrvertrag zu erfüllen, ganz, ganz offensichtlich. Und natürlich ist auch die Bundesregierung hat da die Hosen runtergelassen, weil sie deutlich macht, dass völkerrechtliche Verpflichtungen ihr in diesem Punkt auf jeden Fall egal sind. Sie ist nicht geneigt, sie hat ja selber auf Atomwaffen eigentlich, wir haben ja darauf verzichtet mit dem sogenannten 2+4-Vertrag, endgültig auch verzichtet, aber wir haben die Hintertür, dass wir über die nukleare Teilhabe da doch die Hand an der Bombe haben und die wollen wir da auch nicht wegnehmen.
Das Atomwaffenverbot, was da in der UNO beschlossen worden ist, ist eben nicht wirksam, weil es von den Atommächten faktisch boykottiert wird. Solange das so ist, bleibt eigentlich nur die Rüstungskontrolle. Das heißt, dass man durch Verträge festlegt, dass die Atomarsenale zahlenmäßig begrenzt werden bzw. teilweise abgerüstet werden. Wo müsste denn hier eigentlich am dringendsten angesetzt werden?
Ja, nochmal, dieses Verbotsabkommen ist ein ganz wichtiges Element. Denn ich hatte ja schon erwähnt, es gibt dieses Urteil des Internationalen Gerichtshofs von 1996, was schon Atomwaffen im Prinzip für völkerrechtswidrig erklärt. Jetzt kommt dieses Ächtungsabkommen, dieses Verbotsabkommen noch obendrauf. Sobald 60 Staaten das ratifiziert haben, wir sind auf dem Weg dahin, tritt das auch in Kraft. Dann ist völkerrechtlich der Tatbestand gegeben, dass Atomwaffen illegal sind. Und das ist ja schon mal ein erheblicher Fortschritt, weil man kann jeden Staat, der dann weiterhin Atomwaffen hält, immer wieder auch vor dem Forum der Weltöffentlichkeit eben kritisieren dafür, dass sie sich selber völkerrechtswidrig verhalten. Und man kann sich natürlich als Präsident einer Nuklearmacht dann nicht mehr hinstellen und die Einhaltung des Völkerrechts fordern von anderen, und muss sich ständig entgegenhalten lassen, dass man sich selber ja nicht ans Völkerrecht hält und auch nicht gewillt ist, sich dran zu halten. Also die Situation wird schon prekär. Und da muss man dann darauf hoffen, dass der stete Tropfen den Stein höhlt und dass natürlich auch die Öffentlichkeiten in den Staaten, die Atomwaffen noch haben, dass die immer kritischer wird und Druck aufbaut auf die Regierenden, nun endlich mal in die Pötte zu kommen mit der kompletten nuklearen Abrüstung. Nichtsdestoweniger ist es natürlich sinnvoll, solange das nicht eingetreten ist, mit Rüstungskontrolle und Abrüstung in den bewährten Bahnen weiterzuarbeiten. Und das kann man durchaus ja positiv bewerten, was da in den vergangenen Jahrzehnten passiert ist. Wir haben eben keine 70.000 Atomwaffen mehr auf dem Planeten, sondern in Anführungszeichen nur noch knapp 15.000. Jede Atomwaffe ist eine zu viel, damit wir uns da nicht missverstehen, aber es ist ein Fortschritt. Und wenn man da weitermacht auf diesem Weg, dann kann man das natürlich weiter verringern. Und da müsste man in der Tat ansetzen, überlegen, welche Waffen sind am destabilisierendsten.
Welche sind das dann zum Beispiel?
Ja, sicherlich sind natürlich ganz problematisch sind die silobasierten Interkontinentalraketen. Das ist nach wie vor noch die Waffen, die am besten und am sichersten treffen. Und die gleichzeitig am wenigsten verwundbar sind, weil sie eben stark gehärtet sind in den Silos. Also da sollte man von den Zahlen noch runterkommen. Wir haben immer noch Raketen mit Mehrfachgefechtsköpfen. Das hat in Bezug auf die Stabilität nuklearer Abschreckung den Nachteil, dass ich eine Rakete aus dem Silo jagen muss und kann dann mit dieser einen Rakete durch die Mehrfachgefechtsköpfe kann ich drei andere Silos bekämpfen. Das schafft erst Einsatzanreize. Das wegzunehmen, das hat man in der Vergangenheit in den Abkommen ja schon gemacht. Man hat die Zahl der Mehrfachgefechtsköpfe hat man begrenzt. Man hat bei den Atom-U-Booten die Zahl der Abschussrohre verringert. Auch da kann man weiterarbeiten. Bei den Atom-U-Booten, da haben wir das Problem, dass die Vorwarnzeiten extrem gering sind, weil ja die Raketen in den Weltmeeren rumschwimmen und je dichter ich an die Küste ranfahre beim Gegner, desto kürzer ist natürlich die Flugzeit. Auch da kann man versuchen, die Zahl der Gefechtsköpfe auf den einzelnen Raketen zu reduzieren. Das reduziert dann wieder die Instabilität. Und Ähnliches gilt natürlich auch für Kampfflugzeuge, Bomber, strategische Bomber. Also technisch gäbe es durchaus viele Möglichkeiten, das sozusagen weiter zu verschärfen, das Rüstungskontroll- und Abrüstungsregime. Und natürlich ganz klar, die Zahl der Atomwaffen müsste dann weiter abgesenkt werden, gegenseitig kontrolliert.
Soweit Jürgen Rose vom Darmstädter Signal. Und soweit unsere Sendung zum Thema die nukleare Gefahr, Atomwaffen als Bedrohung unserer Sicherheit. Detaillierte Informationen zu Nuklearwaffen und den Staaten, die sie besitzen, findet man im Internet auf einer Seite, die man am besten dadurch entdeckt, dass man in die Suchmaschine die Worte Atomwaffen A bis Z eingibt. Und das war das Friedensforum in Lora International, heute von der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, DFGVK. Verantwortlich für die Sendung und am Mikrofon Harald Wilm.